Wohlstand für alle.
Speakeasy Bar. Wir diskutieren eure Fragen.
Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole. Dies ist die 12. Ausgabe der Speakeasy Bar. Und das ist doch vielleicht auch mal eine schöne Gelegenheit, um zu fragen, was wurde eigentlich aus dem Flugtaxi? Wir wissen, Frank Thelen ist ein großer Fan, schon früh eingestiegen als Investor, und dann haben wir lange nichts gehört. Oder bist du schon mal mit einem geflogen inzwischen?
Nee, leider immer noch nicht. Und das ist ein Thema, du hast völlig recht, das sehr lange so stiefmütterlich behandelt wurde in Deutschland. Man hatte damals dieses Interview, ich erinnere mich noch, das war doch, glaube ich, Marietta Slomka.
Mit Doro Bär,
genau, die sprachen miteinander, und dann wurde gefragt, was sind die Visionen, die man bei der CSU hat, was so das Thema Digitalisierung und Verkehr angeht, und die Antwort war Flugtaxis. Die ganze Republik lachte und man hörte aber eigentlich nichts mehr davon, von dieser fantastischen Idee. Von daher erklär uns doch mal auf, Wolfgang, was ist der Stand, was sind die Neuigkeiten?
Doro Bär ist schon ein gutes Stichwort, denn in Bayern tut sich jetzt etwas. Das Handelsblatt berichtet wie folgt. Das Land Bayern will dem Luftfahrtpionier Lilium, das ist das Unternehmen, das Thelen investiert ist, nun wohl doch finanziell helfen. Nach Angaben der Bayerischen Staatskanzlei hat das Kabinett beschlossen, für einen Kredit in Höhe von 50 Millionen Euro die Haftung zu übernehmen. Bedingung sei aber, dass der Bund in gleicher Höhe unterstütze. Das ist ja sehr interessant, dass also diese Leute, die so aus dem Frank-Thelen-Umfeld sind, ja gern auf den Staat schimpfen und ja auch die ganzen Steuern, die er eintreibt, verteufeln. Aber wenn der Staat dann was geben muss, um irgendein Unternehmen zu unterstützen, das Flugtaxen herstellen kann, ist das alles wunderbar. Gut, man wird sehen, ob sie damit durchkommen, denn ob der Bund das auch so sieht, dass Flugtaxen unterstützt werden müssen, das weiß bislang nur Volker Wissing. Ob das so ist, er wird das bestimmt noch mitteilen.
Ja, und wahrscheinlich wird Volker Wissing, die FDP ist zwar völlig idiotisch, aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass sie mit der Idiotie doch Schwierigkeiten haben bei Christian Lindner. Ich glaube ja schon, dass dann Lindner sagen wird, der 50 Millionen ist ihm aber doch ein bisschen viel.
Ja. Man kann es nur hoffen. Jedenfalls hat Lilium ja noch einen Mitbewerber, Volocopter, und die haben schon in Baden-Württemberg versucht, finanzielle Hilfe zu bekommen, und auch in Bayern, aber daran war man gescheitert. Und dann heißt es hier noch im Handelsblatt, die Staatskanzlei bezeichnet die nun in Aussicht gestellten Hilfen als industriepolitische Richtungsentscheidung des Ministerpräsidenten und des gesamten Kabinetts. Die Aussage dürfte unter anderem auf Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger abzielen. Er soll sich lange gegen ein Engagement bei Lilium gesträubt haben. Ja, also wenn Hubert Aiwanger der Vernünftigste ist, dann sind wir in Bayern, ja. Also man merkt, es ist schon der Wahnsinn. Söder ist ein Fan, selbst Aiwanger sonst für alle Unsinnigkeiten zu haben, hat sich wohl dagegen erst gestellt. Naja, ob das eine sinnvolle Investition ist, können wir sowieso bezweifeln, denn warum soll man diese Art von Mobilität fördern? Man sollte ja vielmehr dafür sorgen, dass man zum Beispiel zum Flughafen viel schneller mit der Bahn kommt. Und Taxen gibt es ja auch schon. Zudem, so heißt es im Handelsblatt, verbrennt das Unternehmen laut Investorenbrief derzeit pro Monat 33 Millionen Dollar. Also da geht gerade sehr viel Geld flöten, und man wird sehen, ob die da nochmal auf den grünen Zweig kommen.
Was wollen die denn dann mit diesen 50 Millionen? Also das ist ja wirklich dann auch scheißegal langsam.
Möglicherweise nur so als Signal, um dann nochmal, also wenn der Bund noch aufstockt, dann haben sie ja 100 Millionen, und dann auch so als Signalwirkung, an dieses Unternehmen glaubt der deutsche Staat, also investiert mal wieder mehr.
Aber da würde ja
das auch eine Funktion hat.
Da würde ja kein Investor, der die Tassen im Schrank hat, sagen, ach, der deutsche Staat glaubt an diese Form der Mobilität, na, dann gehe ich da auch mal rein. Also das wäre ja für mich, Anleger, das endgültige Zeichen, von diesem Unternehmen meine Finger zu lassen, wenn da irgendwie schon der deutsche Staat mitgemischt hat.
Zumal man sich auch fragen kann, wie sinnvoll ist es jetzt mal so auf so einer Verbraucherperspektive betrachtet. Der Volocopter-Chef hatte mal gesagt, dass man 3 bis 5 Euro pro Kilometer zahlen muss, dann, wenn es sich um ein Viererflugtaxi handelt und das dann auch voll besetzt ist. Es gibt auch noch andere Zahlen, aber bleiben wir mal bei 5 Euro. Also es gibt dann noch höhere Zahlen. Und jetzt mal 4 sind also dann 20 Euro pro Kilometer. Jetzt muss man ja immer dann Leute finden, dass man zu viert zum Flughafen oder wo auch immer hinfliegt. Und dann sieht man, dass das also doch dann plötzlich 4-mal teurer ist als das Taxi, wenn man nämlich dann alleine damit fliegen muss. Und was ja hier eigentlich gefördert wird, ist eine Mobilität für die Leute, die sich zu fein fürs Taxi sind, aber sich den Helikopter noch nicht leisten können. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum man diese so halbdekadente Zwischenstufe jetzt nochmal extra fördern muss.
Nee, das ist, glaube ich, einfach die Idee von dieser Wahnsinn scheint irgendwie für Investoren, für Leute, die auf die Zukunft spekulieren, interessant zu sein. Und dann muss man natürlich mitmachen, weil man mitmachen muss. Also ich glaube, viel mehr Logik steckt da eigentlich überhaupt nicht hinter. Und du hast es selbst gesagt, eine sinnvolle Form der Mobilität ist es ja in keinem Fall. Also, dass man jetzt den einen Individualverkehr durch den anderen ersetzt, obwohl, ich meine, du hast jetzt angesprochen, wie kommt man zum Flughafen? Und das geht ja nicht nur um Flughäfen, es geht ja um ganz viele mögliche Ziele, die man anvisieren kann, die größer sind. Und da stellt sich ja permanent die Frage, also warum guckt man nicht stattdessen, dass man die Transportmittel, die bereits erfunden sind und die sehr gut funktionieren als öffentliche Verkehrsmittel, dass man die auf eine schöne Art und Weise ausbaut. Aber natürlich, auf solche spießigen Ideen kommt man natürlich in so einer Startup-Nation wie FDP Deutschland nicht mehr.
Kommen wir doch zur ersten Frage, die stammt von Gabriele. Bei politischen Diskussionen nehme ich immer die Politikerinnen in Schutz. Alle regen sich über sie auf, dabei machen sie doch nur das, was die Wählerschaft will. Schließlich wollen sie Posten und Macht bekommen oder behalten. Seht ihr das nicht auch so, dass die Wählerinnen schon selbst schuld sind? Die Grünen zum Beispiel machen keine wirklich grüne Politik, weil die Wählerschaft keine echte grüne Politik will, für die man naturgemäß auf viele Annehmlichkeiten verzichten müsste. Wer unangenehme Wahrheiten zu verkünden hat, bekommt keine Wählerstimmen bzw. viel zu wenige.
Ja, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Also ich meine, die Grünen zum Beispiel waren ja mitunter auch ziemlich erfolgreich die letzten Jahre in den Umfragen, haben also durchaus mit ihren Botschaften doch auch viele Leute erreichen können. Was natürlich stimmt, ist, die meisten Leute sind dann beispielsweise für den Verzicht, für den sie so ganz theoretisch sind, praktisch dann am Ende doch nicht zu haben und sind dann opportunistisch. Aber zu sagen, dass bei der politischen Wahl einfach am Ende nur so ein Wählerwille rauskommen würde, halte ich auch für nicht ganz richtig. Denn es ist ja schon so, dass die Politik diesen Wählerwillen oftmals selbst erzeugt, gemeinsam mit den Medien. Also man denke beispielsweise an die derzeitige Stimmung in Deutschland. Ich meine, vor einem halben Jahr haben sich alle empört, weil auf Sylt Deutschland in Deutschen Ausländer rausgesungen wurde. Mittlerweile ist das einfach Bundespolitik, die umgesetzt wird. Und das ist ja beispielsweise eine politische Haltung in der Bevölkerung, die ja nicht einfach so entsteht, weil die Leute Migration von sich aus alle als ein Riesenproblem bemerken, sondern weil das permanent medial und auch von Politikern dazu ausgemacht wird und als solches behauptet wird. Und von daher ist es ja nicht so, dass die Wähler irgendwie zur Wahl gehen und einfach so eine ganz unbeeinflusste, aus ihnen selbst rauskommende Meinung da zum Ausdruck bringen durch ihre Wahl, sondern dass sie ja sehr stark beeinflusst sind durch das, was die Politik selbst als Problem behauptet, zum Problem macht.
Ja, man müsste sich nur mal vorstellen, wie es wäre, wenn plötzlich der Notstand ausgerufen würde von der Opposition aufgrund der Pflegekrise. Es gäbe dann Nachtsitzungen im Kanzleramt mit der Opposition zusammen, ob man einen Weg findet. Die Medien würden jede Talkshow darauf auslegen Und dann könnte man sich denken, dass das plötzlich ganz klar im Bewusstsein der Wähler ist und sie würden daraufhin dann auch Entscheidungen treffen. Und so hat man das nun mit der Migration gemacht. Es war ja gleichermaßen so, dass man 2015 eine große mediale Einheit hatte, die den Migrationskurs von Angela Merkel unterstützt hat, inklusive Bild-Zeitung, die da eine eigene Kampagne zugemacht hat. Man hätte sich auch das Gegenteil vorstellen können, also eine von Anfang an kritische Perspektive der Bild-Zeitung, der konservativen Presse, das werden wir nicht schaffen, wir sind überfordert, bleibt Deutschland noch so, wie wir es kennen, und man hätte überhaupt gar nicht diese Stimmung erzeugen können. Deswegen ist das, glaube ich, sehr wichtig, was du sagst, und dann muss man sich ja klar machen, ohne jetzt die Grünen verteidigen zu wollen, dass die Grünen zwar gewählt wurden von einigen Leuten, sie kommen dann auf 15%, vielleicht schaffen sie mal 18 oder nur 12%, aber sie sind ja nicht in der Mehrheit. Das heißt, sie regieren dann mit, aber es ist ja nicht so, dass 100% oder 90% der Deutschen hinter einer grünen Politik stehen. Das heißt also, sobald sich eine Regierung findet und eine Koalition bildet, müssen natürlich die einzelnen Parteien ihre Ansprüche aufgeben teilweise, um mitregieren zu können. Und das bedeutet, dass man sich also schon von Anfang an auf einen Kompromiss einlässt, um überhaupt in eine Regierung eintreten zu können. Und so wird kein Wählerwille in dem Sinne wirklich repräsentiert werden können, weil man ja schon an allen Ecken und Kanten Abstriche machen muss, damit viele Parteien, drei Parteien zusammenkommen oder zwei Parteien zusammenkommen. Ich würde aber nicht so weit gehen, deshalb die Politiker in Schutz zu nehmen. Denn man kann sie ja gerade dafür kritisieren, dass sie dann falsche Entscheidungen treffen, die aus machtpolitischen Gründen getroffen werden und nicht den eigentlichen Wahlversprechen, mit denen deckungsgleich sind. Man kann ja ganz viel an dem Verhalten kritisieren und muss dies auch tun, weil sonst kommt man ja in eigentlich so eine Haltung, in die sehr viele aus der bürgerlichen Presse kommen, dass sie meistens dabei sind, Regierungsentscheidungen, also die großen Regierungsentscheidungen, nur zu übersetzen für die Bevölkerung, dass diese die dann schluckt. Und ich würde sagen, dass man nicht zu viel Verständnis für Politiker aufbringen muss, zudem sie ja auch die Möglichkeit hätten, zur Not auf Macht zu verzichten, wenn sie ein Ideal vertreten wollen. Aber davon gibt es ja so gut wie keinen Politiker, der das je macht.
Es gab eine Politikerin in Deutschland, die auf ihre Macht verzichtet hat für ihre Prinzipien. Und wer ist das, Wolfgang? In den letzten ein, zwei Jahren? Franziska Giffey. Das ist ja das Unglaubliche. Franziska Giffey ist auch der schlimmste Mensch der deutschen Politik, so ziemlich, also schon extrem weit oben, würde ich sagen, wenn man jetzt mal die AfD außen vor lässt natürlich. Aber wenn man die mal so außen vor lässt, ist Franziska Giffey ja wirklich so mit das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Und die hat ja aber tatsächlich so viel Rückgrat gehabt zu sagen, mir persönlich ist zum Beispiel die Deutsche Wohnen und Vonovia, deren Wohlbefinden ist mir so wichtig, dass ich, obwohl ich selbst Bürgermeisterin bleiben könnte, einer linksliberalen Regierung in Berlin eine Absage erteile und lieber unter der CDU zweitstärkste Kraft werde, damit es den Reichen nicht an den Kragen geht. Also das war eigentlich die einzige Frau, an die ich mich erinnern kann, Respekt dafür, die in den letzten Jahren gesagt hat, sie stellt hinter ihren politischen Überzeugungen die Macht zurück.
Das war nur der Teaser. Im weiteren Verlauf der fast zweistündigen Speak Easy Bar sprechen wir unter anderem darüber, ob wir alte Folgen heute neu aufzeichnen oder sogar am liebsten löschen würden. Wir stellen uns die Frage, wie man fernab von Klischees und Diktaturverharmlosung über die DDR sprechen kann, und Wolfgang trägt ausgewählte Liebesgedichte vor. Wer das hören möchte, kann uns bei Patreon und Steady unterstützen. Den Link findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung. Vielen Dank für eure Unterstützung.